Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Podcast tauchen Sie mit dem Hörbuchkrimi »Die schwarze Fee« von Kerstin Ehmer in das Berlin der 20er Jahre ein. Berlin brodelt. Die einen kämpfen um die Macht, die anderen feiern wilde Partys. Zwei Männer wurden ermordet, aber niemand scheint sie zu vermissen. Der Fall führt Kommissar Spiro mitten ins russische Milieu. Er gerät in einen Strudel aus Politik und Gewalt. Mit dem Krimi »Die schwarze Fee« garantiert Kerstin Ehmer spannende Unterhaltung. Aber hören Sie selbst.
Kapitel 2. Sonntag. Spiro. Das Mädchen und sein Großvater stehen neben dem Toten und halten sich an den Händen. Von der Holzbank blättert weißer Lack. Der Tote sitzt noch immer aufrecht, nicht kerzengerade, sondern zurückgesackt, aber sein Kopf wird zwischen Kurbel und Fahnenmast gehalten. Die übrigen Passagiere sind mit ihren Picknickkörben, Federballschlägern und Decken von Bord gegangen und kampieren nun inmitten ihrer zunehmend in Unordnung geratenen Habseligkeiten wie Treibgut auf dem Anleger. Sie dürfen nicht weg, nicht raus an den Strand des Müggelsees, nicht hoch zum Turm, nicht in die Pfifferlinge. Es ist Sonntag. Schnellstmöglich will man sich erholen und die Zeit läuft. Auf der anderen Seite die dunkle, von Ruder- und Faltbooten durchkreuzte Fläche des Sees. Hinterm Anleger das Friedrichshagener Wilhelmsbad, Badeanstalt für Damen und Herren, heute so hervorragend besucht, dass Kriminalkommissar Ariel Spiro kaum das Grün des Rasens unter all den hell gekleideten Badegästen ausmachen kann. Es gibt ein Restaurant, eine Rundbogenhalle, Umkleiden und eine Kapelle, die noch mit Mühe pietätvoll schweigt. Ein Kontrabass lehnt gegen den Pfeiler des Musikpavillons, untätige Stöcke auf dem Trommelfell, ein goldglänzendes Saxophon gebettet in grünen Samt. Ein Akkordeon schnauft tonlos. Unstete Musikerfinger zucken bereits über Saiten, Tasten und Knöpfe. Die bleiben nicht mehr lange still. Das ahnt Spiro und seufzt. Was für eine Kulisse für einen Mord. Seltsam irreal erscheint ihm alles, wäre da nicht der Tote auf der Bank. Ein vielleicht 6-jähriger Junge im Matrosenanzug hat die Speckbeine in den Sand und dralle Arme in die Seiten gestemmt. Dreist mustert er die sehnige Gestalt des jungen Kommissars aus neugierigen Schweinsäuglein. Spiro erwidert seinen Blick amüsiert. Mit der Hand schlägt der Junge nach einer Wespe, die benommen wegtaumelt. Dann kehrt sie zurück, lässt sich in einem unvorsichtigen Moment unter der feuchten Achsel des Dicken einklemmen und sticht in einem letzten heroischen Akt der Selbstverteidigung zu. In einem langen Atemzug saugt der Kleine Luft für einen markerschütternden Schrei in seine Lunge. Spiro runzelt die Stirn und wendet sich ab. Sein Blick wandert von der Gruppe der Ausflügler zurück zum sacht schwankenden Gruppenbild aus Mädchen, Mann und Leiche auf dem Oberdeck des Dampfers. Hier oben klingt die Aufregung unten auf dem Steg wie das Summen eines Bienenvolkes. Nur der Schrei des dicken Jungen ragt aus dem Brummen empor wie das Lied einer übergewichtigen Lerche. Hier oben spiegelt sich der freundliche Himmel in den offenen Augen des Toten und der Großvater hustet einen Schleimbatzen über Bord. »Heizer, der Staub«, murmelt er entschuldigend. Das Mädchen fixiert weiter Spiro, als wäre er verantwortlich dafür, dass bei bestem Sonntagsausflugswetter der Tod mit seinem Schweigen um die Ecke kommt und alle Pläne über den Haufen wirft. Eine kleine feuchte Hand um eine Zwille aus frisch geschältem Holz. »Zeig mal, wo du ihn erwischt hast.« Sie tritt nah an den Sitzenden heran und tippt sanft gegen seinen Rücken. »Da, mit Karacho, aber er hat nicht mal gezuckt. Dann soll ich mir entschuldigen und ich bin hin und hab's gesehen.« Spiro nickt. »Wo ist er denn an Bord gekommen?« Der Großvater räuspert sich. »Hab ich nicht drauf geachtet. Als wir zugestiegen sind, sind wir gleich auf unsere Plätze. Ich glaube, da war er schon da.« »Aber drauf schwören würde ich nicht. Dürfen wir jetzt gehen?« Spiro überlegt und nickt wieder. »Wir brauchen noch Ihren Namen und die Adresse.« Er weist auf seinen Kollegen Ewald Bohlke, der sich einen provisorischen Schreibtisch eingerichtet hat und in eine Kladde kritzelt. Kein schöner Anblick. Das Gesicht des altgedienten Kollegen ist seit einer nicht besonders akkurat ausgeführten Operation in einem Feldlazarett unter Beschuss selbst zum Schlachtfeld geworden. Schief ist ihm ein ewiges Grinsen festgenäht. Das Mädchen weicht einen halben Schritt zurück.
»Kommen Sie ruhig ran, junges Fräulein, ich beiße nicht. Jetzt mal bitte Namen, Alter und wo's du wohnst.«
Spiro ist guter Hoffnung, ein voller Dampfer an die 70 Zeugen. Der Mörder ist sicher längst von Bord gegangen, aber irgendjemand wird ihn gesehen haben. 3 Stunden später ist sein Optimismus verflogen.
»Ich habe geträumt.
Wir haben uns die ganze Zeit geküsst, vom Zoo bis Stralau.
Wir haben schon mal gesessen. Hier, die Vossische, von vorn bis hinten.«
Man streckt ihm eine zerfledderte Zeitung entgegen.
»Ich hab die Augen zugemacht, die Sonne war so schön.«
»Er war schon da«, sagt ein kleiner Junge mit kurzgeschorenem Haar, sein Kopf rund wie ein Ball.
Spiro muss sich zu ihm hinabbeugen.
»Ich hab seine Augen gesehen, wie schwarze Löcher, puterrot war er im Gesicht.«
Tatsächlich sind die Pupillen des Toten weit geöffnet, das helle Blau der Iris an den Rand gerutscht. Aber die Haut ist jetzt blass wie Lauge.
»Wo bist du denn eingestiegen?«
»Köpenick.«
Das ist gerade mal 2 Haltestellen entfernt, der Dampfer davor schon fast 3 Stunden unterwegs. »War er ganz allein?« will Spiro wissen.
»Glaub schon.«
Spiro seufzt. Über 70 Leute, zwischen denen einer stirbt. Der Tote ist weder alt noch jung, vielleicht 30 Jahre. In dem Alter neigt man nicht zum Herzinfarkt, aber trotzdem wirkt er auf Spiro erschöpft. Ein kleines Gesicht, in dem sich deutlich die Wangenknochen abzeichnen. Spitz stechen Knie gegen die abgewetzte Sommerhose, magere Arme in einem kurzärmeligen hellgrauen Hemd, weiße Haut mit blondem Flaum. Keine Krawatte, aber ein welkes Blümchen im Knopfloch. Eine graue Mütze mit kurzem Schirm über einem herausgewachsenen Haarschnitt, der sich zu aschblonden Strähnen ringelt. Spiro kann seine Neugier nicht bezwingen. Vorsichtig nimmt er eine Hand des Toten in die eigenen Hände und öffnet sie. Eine Hand so warm wie der Sommertag. Er hat in der Sonne gesessen, da werden auch Tote nicht kalt. Spiro findet Schwielen und in den Rissen der Schwielen schwarzen, klebrigen Dreck. Schwarz auch die Halbmonde unter den Nägeln. Scheinbar ohne äußere Verletzungen ist er auf seinem Platz zusammengesackt und war weg. Sie haben hinter ihm ihre Brote aus dem Pergament gepackt, gesungen, geschwiegen und Zeitung gelesen, haben sich blenden lassen von den Lichtreflexen auf dem Wasser, sich einschläfern lassen von dem Motorengeräusch und dem Schäumen der Gischt. Keiner hat ihn kommen, keiner hat ihn sterben sehen.
»Da haben wir aber richtig jen Glück heute«,
Bohlke schlägt die Kladde zu.
»Mazel tov«, sagt Spiro und grinst.
Bohlke fährt auf.
»Versuchen Sie bloß nicht, mich zu vereimern. Ich weiß, dass Sie kein Jude sind, auch wenn kein normaler Mensch sonst Ariel heißt. Egal, Sie sind keiner. Ich hab es begriffen.«
Er klopft sich an den Kopf.
»Ist hier drin, von mir aus, jeder nach seiner Fasson. Aber fangen Sie nicht immer wieder davon an.«
Spiro lacht.
»War nicht böse gemeint. Frieden?«
»Frieden.
Fahr mal heme?«
Spiro resümiert. Der Tote geht in die Hannoversche Straße zur Gerichtsmedizin. Hoffentlich finden die was, was uns hilft. Bis jetzt sind wir nicht wirklich weit. Keine Papiere, keine Todesursache. Tatort irgendwo zwischen hier und Spandau und alles vor 70 Zeugen, die nichts gesehen haben. Bohlke gibt den Schubbus ein Zeichen, dass sie die Passagiere ziehen lassen können, und sieht Spiro auffordernd an. Aber der reagiert nicht. Er guckt aufs Wasser.
»Heiß heute. Ist mir auch schon aufgefallen.«
Schweigen breitet sich aus. »Also, ich kann jetzt noch nicht zurück.«
»Aha«, sagt Bohlke. »Und wer macht die Schreibarbeit?«
»Eine Molle, morgen Mittag?« Bohlke wiegt missmutig den dicken Kopf. 2? Bohlke beißt nicht an.
»Letztes Angebot. 3. »Ich denke drüber nach.«
Der alte Kommissar dreht sich um und läuft mit leichtem Hinken Richtung S-Bahn. Sein Souvenir aus dem Weltkrieg, ein wandernder Schrapnellsplitter, piesackt seine Hüfte.
»Danke«, ruft ihm Spiro nach.
Er läuft den Damm entlang, bis der Ort, das Bad, bis Musik und Stimmen hinter ihm zurückbleiben,
und nur noch Wind in den sommertrockenen Blättern der Eichen raschelt. Dann schlägt er sich über knackende Zweige nach rechts durch den Wald bis zum Seeufer. Seinen Anzug und das schweißnasse Hemd legt er auf den Sand und ist mit wenigen großen Schritten im dunkelgrünen Wasser, das in Ufernähe nach Wald und Moder riecht. Er schwimmt weit hinaus, wo es klarer und kühler wird. Er kommt aus Wittenberge statt an der Elbe, deren Bewohner gar nicht oder sehr gut schwimmen können, denn die Strömung ist stark. Stehendes Wasser ist ihm fremd. Bis jetzt ist er entweder gegen die Strömung geschwommen oder mit ihr. Der See hat keine. Er dreht sich auf den Rücken. Über ihm schliert ein dunstiger Sommerhimmel. Er denkt an den Toten, der ungefähr so alt sein muss wie er selbst, an die seltsame Erschöpfung, die er zu spüren glaubte, aber an nichts festmachen kann. Er geht die Passagiere noch einmal durch. Keiner erscheint ihm auffällig. Er hat den Dampfer durchsucht und außer Bonbonpapieren und Apfelgriebschen nichts gefunden, was ihn weitergebracht hätte. Es fällt ihm nichts ein, was er jetzt noch tun kann. Er muss warten, und darin ist er schlecht. Aus der schrägen Sonne nähert sich der plumpe Umriss eines Ruderboots. Einer fährt sein Mädchen spazieren, und das versetzt ihm einen feinen Stich. Er krault weiter hinaus, bis er merkt, dass seine Muskeln müde werden. Dann schwimmt er langsam zurück ans Ufer. Anton. Im Schuppen bei der Gasanstalt kommt Anton mit dröhnendem Schädel wieder zu sich. Seit gestern verhören sie ihn. Etwas ist in seinem Kopf. Er sieht alles doppelt, vier Peiniger statt zwei, die ihn doppelhändig ohrfeigen und achtbeinig, aber unentschlossen treten. Schläge, Fragen. Tritte, Fragen. Wo ist Sergei? Was hast du gemacht? An wen hast du uns verraten? Iwan auf dem Lager aus Säcken. Iwan im Fieber. Hin und wieder rappelt er sich auf und versetzt ihm einen kraftlosen Tritt. Dann schläft er wieder und der Dünne macht weiter. Ihre Gesichter verschwimmen vor seinen Augen und er übergibt sich. Wo ist Sergei? Was hast du gemacht? Sie geben keine Ruhe. Anton stöhnt. Schmerz flutet in Wellen seinen Schädel.
Wasser, ich brauche Wasser.
Du sagst uns, wo Sergei ist, dann kriegst du Wasser.
Anton versucht, den Kopf zu schütteln. Spitz fährt es ihm wie eine glühende Eisenstange in die Schläfen. Dann wird er ohnmächtig. Wieder holen sie ihn zurück.
Wo ist Sergei? Er wollte zu dir, er wollte Medizin für Iwan.
Langsam beginnt sein Hirn wieder zu arbeiten.
Er war bei mir gestern. Ich habe ihm Tabletten gegeben. Dann ist er weg. Er soll nicht zu mir kommen, das ist zu gefährlich. Er hatte sich frisch gemacht, sauber, bis auf die Hände. Er hatte eine Blume am Hemd. Er hatte was vor, aber er hat mir nicht gesagt, wo er hin wollte.
Du lügst. Sergei hat keine Freundin. Keiner hat eine Freundin.
Doch, ich, denkt Anton, aber er sagt es nicht laut. Und was für eine Freundin ich habe. Sie binden ihn mit groben Stricken an einen der Balken, die das Dach des Schuppens stützen. Seine Schultern werden zurückgerissen, die Fesseln schneiden in seine Handgelenke. Er schreit,
»Was seid ihr für Anarchisten? Die Freiheit seines Nächsten achten ist die Pflicht«, sagt Bakunin. »Was ist mit meiner Freiheit, ihr Arschkrampen?«
»Wer hat dich beauftragt? Wohin habt ihr Sergei verschleppt?«
Sonne brennt aus ihrem Zenit auf den Schuppen herab. Zwischen den Balken bricht Licht in Streifen durch das Dunkel, die sich zu einem verschwimmenden Raster duplizieren. Wieder muss er sich übergeben. Langsam wischt der Dünne das Erbrochene auf. Dann essen sie sein Brot und trinken sein Bier. An den Rändern seines Schlafs hört er die beiden mit gedämpften Stimmen streiten. Als er aufwacht, ist er mit Iwan allein. Was Anton weiß, hat er ihnen gesagt, aber es war nicht, was sie hören wollten. Er weiß nicht, wo Sergei abgeblieben ist. Er ist verschwunden. Offenkundig hat die Medizin, die er ihm gegeben hat, Iwan nicht erreicht. Der sieht ihn kauend und schwankend aus fiebrig glänzenden Augen an und sagt verächtlich,
»Du willst über Bakunin sprechen? Du willst Anarchist sein? Du bist ein verdammter Sozialdemokrat, ein Speichellecker der Reformisten.«
»So einfach ist das nicht.« Anton sucht nach Worten, doch es fällt ihm schwer.
Satzfetzen, einzelne Begriffe tauchen in seinem Bewusstsein auf und gehen wieder unter, bevor er sie aussprechen kann. Das alles ist so verkehrt, dass er es fast nicht glauben kann. Er hilft ihnen doch, dafür sollten sie dankbar sein. Stattdessen schlagen sie ihn nieder und halten ihn gefangen. Er kann es nicht fassen, dass sie ihn für einen Verräter oder Schlimmeres halten. Er muss sich erklären.
»Meine Eltern sind Sozialisten. Ich war mit 10 schon im Arbeitersportverein. In ihren Zeltlagern habe ich mein erstes Mädchen geküsst. Jeden 1. Mai haben wir zuerst die roten Fahnen durch den Wedding getragen, dann gab es Reden und Turnen und Ringen im Stadion und zum Schluss die Internationale. Damals waren wir noch USPD. Mein Ziehvater hat mich mit zu Rosa Luxemburg genommen. Alles war in Aufruhr. Wir glaubten, dass die Revolution vor der Tür steht. Das Paradies zum Greifen nah. Es war wie ein Rausch und dann war es vorbei.
Er kann nicht mehr. Vor seinen Augen Geflimmer, in seinen Eingeweiden würgen. Iwan sieht ihn nicht an, aber er muss ihm zuhören, also spricht Anton weiter.
Die Arbeiterbewegung zerfielen Sozialdemokraten und KPD. Meine Eltern wurden SPD und hoffen jetzt mit jeder Wahl auf die Einführung des Sozialismus in kleinen Schritten. Aber sie kommt nicht. Die SPD macht gemeinsame Sache mit den alten preußischen Militärs, denen sie schon 1914 die Kriegskredite bewilligt hat. Da fing es an. Ohne die Kredite hätte es den Krieg nicht gegeben und ohne den Krieg keine Reparationszahlungen, für die wir jetzt gerade stehen müssen.
Iwan hat sich wieder auf das Lager fallen lassen. Anton muss ihn überzeugen, muss ihm klar machen, dass er einer von ihnen ist, dass sie auf derselben Seite stehen. Er fährt fort.
Sie haben Liebknecht und Luxemburg und Leo Jogisch ermordet. Eigentlich kann ich nicht mehr Sozialdemokrat sein, aber da, wo ich bin, im Ortsverein, in der Gewerkschaft, in der Arbeiterwohlfahrt, geht es gar nicht um große Politik. Da geht es um einen Meister, der seine Lehrlinge bescheißt. Es geht um Familien mit 12 Kindern, die nicht satt werden. Es geht um Kranke, denen sonst keiner hilft. Soll ich die alle zurücklassen und sagen, ich bin jetzt nur noch Anarchist? Kropotkin sagt, Anarchismus sind Abmachungen von Mann zu Mann. Das gefällt mir. Und dass es um weniger Staat geht, statt um mehr. In der Sowjetunion haben sie die Bosse nur durch die Partei ersetzt. Und was die Partei will, ist Gesetz. Wer anderer Meinung ist, na, das wisst ihr selbst am besten.
Er hat mit geschlossenen Augen gesprochen. Er hat sämtliche Kraft in diesen Monolog gelegt. Alles, was er hatte, in eine Waagschale. Mehr kann er ihnen nicht sagen. Iwan ist eingeschlafen. Leises Schnarchen mischt sich unter das Rauschen des Wehrs.
Dieses Hörbuch können Sie auch in voller Länge hören. Überall, wo es Hörbücher gibt.